Wer von euch weiß, also brüllt nicht rein, was es ist, sondern nur wer weiß es, kann sich kurz mir ein Zeichen geben. Wer weiß, was ein Herrgottsbescheißerle ist? Gegenprobe, wer weiß es nicht, was ein Herrgottsbescheißerle ist? Aha, das wissen doch einige nicht, das ist gut. Also, da könnt ihr noch was lernen heute. Der Schwabe sagt dazu Mauldäschle. Auf Hochdeutsch Maultasche. Also man sagt dazu auch Herrgottsbescheißerle. Warum heißt das so? Die Maultasche ist ursprünglich eine Fastenspeise. Jetzt steckt da aber Fleisch drin. Fleisch war in der Fastenzeit verboten, aber das Fleisch war ja schön klein gemacht und wunderbar in Nudeln versteckt. Deswegen war es erlaubt, obwohl Fleisch drin war, deswegen Herrgottsbescheißerle. Vermutlich haben den Namen die Protestanten erfunden. Aber es ist ganz typisch, Mensch, wo es ein Verbot gibt, das wird nach einem Weg gesucht, das Verbot zu umgehen. Und es kann sogar so weit gehen, dass der ursprüngliche Sinn einer Sache geradezu in sein Gegenteil verkehrt wird. Es gibt sehr viele Beispiele für eine kreative Aushebelung des Fastengebotes. Denkt nur an das wunderbare Fastenbier. Doppelter Alkoholgehalt. Besonders stark und besonders nahrhaft. Wie kommt das? Wie ist das gekommen, dass es da so viele Versuche gab, das so zu umgehen? Es gab ein äußerlich verordnetes, flächendeckendes Fasten über viele Jahrhunderte überall im Abendland. Auch hier bei uns. Es war lang, es war hart, es wurde rigoros durchgesetzt und die Menschen waren unfrei. Sie konnten sich nicht dafür entscheiden, zu sagen, ich möchte fasten, ich möchte nicht fasten. Nein, der Staat verordnete das und kontrollierte das. Ja, das war eine gute Sache an und für sich, aber durch den äußeren Zwang wurde es zu etwas ganz anderem. Und Menschen haben es getan, weil sie gezwungen waren und oft frustriert. Es hat natürlich auch zu Heuchelei geführt, zu Betrug, geradezu herausgefordert. Andere, die es eingehalten haben, haben sich etwas drauf eingebildet. Es war ein gutes Werk. Was bin ich doch für ein Guter, dass ich richtig gefastet habe? Aus all diesen Gründen ist es aus dem evangelischen Denken fast völlig verschwunden. Es ist für die allermeisten von uns kein Teil unserer normalen Glaubenspraxis. Zur Zeit von Jesus war das ganz anders. Für fromme Juden, zum Beispiel die Pharisäer, war es üblich, dass man 2 Tage die Woche gefastet hat, nämlich montags und donnerstags. Das waren die Fastentage. Auch im Umfeld von Jesus war es üblich zu fasten. Die Jünger des Johannes haben gefastet. Und als Jesus wird sogar darauf angesprochen, sagen, wieso fasten deine Jünger nicht? Also es war so ein bisschen sagen, hey, wenn sie fromme Leute sind, sollten sie fasten. Und Jesus sagt nicht, nein, wir fasten nicht. Sondern er sagt, jetzt ist nicht die Zeit, solange der Bräutigam, also er selbst bei ihnen ist, ist keine Fastenzeit. Was ja impliziert, wenn ich weg bin, dann ist Zeit wieder zu fasten. Völlig selbstverständlich gibt Jesus im Rahmen der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 16 bis 18 Anweisungen, wie wir uns beim Fasten verhalten sollen. Ich lese euch vor. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiele auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten, wie schlecht es ihnen geht. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar, ist auch sonst nie falsch. Wasch dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Erste wichtige Erkenntnis, beim Fasten geht es um die Verbindung zwischen Gott und dir. Es ist keine Show. Wer eine Show draus macht, verpasst das Eigentliche. beim Fasten. Vorsicht, Falle. Dieser Text hat schon zu vielen Missverständnissen geführt. Denn da wird vom Lohn und von der Belohnung gesprochen. Vergiss nie, du kannst dir bei Gott nichts verdienen. Rein gar nichts. Seine Gnade ist Geschenk. Er liebt dich von Ewigkeit her, er kennt deinen Namen, er ruft dich, wie du bist, er vergibt dir, er schenkt dir unverdient ewiges Leben. Amen?
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 Amen.
Unverdient ewiges Leben, Halleluja! Es darf uns freuen. Du kannst nichts dazu tun, nichts und gar nichts, auch nicht durch Fasten, auch nicht durch Beten. Der Lohn des Fastens, was hier gemeint ist, ohne Selbstdarstellung, ist, dass wir in eine größere Nähe zu Gott kommen. Dass wir ihn besser verstehen. Dass wir vertrauter sind mit dem Heiligen Geist. Dass er mehr Raum hat, um in uns zu wohnen. Dass seine Kraft durch uns fließen kann. Dass deine Salbung auf deinem Leben liegt. Es geht nichts, was du dir bei Gott verdienst, sondern du machst Raum in deinem Leben, dass dort mehr sich entfalten kann. Halten wir fest, Jesus ist selbstverständlich davon ausgegangen, dass seine Nachfolger nach seiner Himmelfahrt auch wieder fasten werden. Und so haben es die ersten Christen im Römischen Reich auch gehalten. Den Brauch von zwei Fastentagen die Woche haben auch die Christen übernommen. Das Einzige, was sie geändert hatten, war zu sagen, naja, damit wir nicht mit den Juden verwechselt werden, fasten wir nicht montags und donnerstags, sondern mittwochs und freitags. Das ist jetzt aber nicht der Riesenunterschied. Bis heute ist es im katholischen Bereich, hat sich die Tradition erhalten, am Freitag kein Fleisch zu essen. Das sind die letzten Überbleibsel von diesem Fasten. Aber nicht die Tradition ist für uns entscheidend, sondern Jesus ist unser maßgebliches Beispiel. Für unser Leben, für unseren Glauben, für unseren Dienst orientieren wir uns immer an Jesus. Amen. Und wir laufen in seiner Spur, das ist unsere Berufung, ihm hinterher. So heißt es in Johannes 20, Vers 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott sendet den. Vater sendet Jesus und Jesus sendet uns. Versteht ihr das? Der Vater sendet Jesus und Jesus sendet uns. Es ist wie so eine Kette. Es ist die gleiche Art von Sendung und Beauftragung. Wir stehen in dieser Linie drin. Wir denken ja oft sowas, naja, er war Jesus. Aber ich bin nur Lieschen Müller oder Heinz Muster. Da komme ich doch nie dran. Und endlich weiter Abspann. Ich bin nur ein schwacher Mensch. Liebe Geschwister, auch Jesus war nur ein schwacher Mensch. Er hat seine Herrlichkeit, seine göttlichen Dinge ruhen lassen. Ist ein Mensch geworden aus Fleisch und Blut wie wir. Schwach und versuchbar. Nur eben völlig erfüllt zu jeder Zeit mit dem Heiligen Geist. Und darum zu jeder Zeit seines Lebens eins mit dem Vater. Das ist ja gerade das Wunderbare an Jesus, dass er nicht der ganz weit weg ist, sondern der ganz nah gekommen ist. Einer wie wir. Derselbe Geist Gottes will in uns wohnen, uns erfüllen, uns verändern, uns eins machen mit dem Vater und mit dem Sohn, wie Vater und Sohn eins sind. Ihr guckt mich so böse an. Das ist gut. Er will uns eins machen mit ihm. Das Besseres kann uns gar nicht passieren. Wir können werden wie Jesus. Nicht aufgrund unserer Güte und Qualität, sondern durch Gottes schöpferisches Tun. Jesus geht ja sogar noch weiter. In Johannes 14, Vers 12 und 13 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich auch tue, und wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. die gleichen Werke wie Jesus und sogar noch größere. Jetzt mal ehrlich, wer von uns hat diese Perspektive? Denken wir nicht meistens, da ist Jesus und da bin ich und da ist so viel Abstand. Und Jesus sagt, nein, die gleichen Werke und noch größere, dazu seid ihr berufen. Wie kann das passieren? Wie können wir die gleichen Werke tun? Dazu betrachten wir genau, welchen Weg Jesus selbst genommen hat. Lukas 4, Vers 1. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, heißt es da, verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Also Jesus wird getauft im Jordan und da kommt der Heilige Geist auf ihn sichtbar, auch für die anderen. Das ist uns dafür ein wunderbares Vorbild. Erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist ist Gottes Plan für jeden Christen. Uns ist oft gar nicht klar, wie bevorzugt wir sind. Nämlich im Alten Testament zu der ganzen Zeit war das nicht so. Da gab es das nur für Einzelne, zu bestimmten Zeiten, für besondere Aufgaben. Gottes Plan für jeden Christen ist, ihn völlig mit dem Heiligen Geist voll zu machen. Der Heilige Geist will dich erfüllen. Er hat dich auserkoren, seine Wohnung zu sein. Dieses Erfüllt und Durchdrungenwerden ist ein fortschreitender Prozess des Aufgefülltwerdens. Einige von uns, die heute Morgen hier sind, sind schon lange mit dem Herrn unterwegs und der Prozess ist schon weiter fortgeschritten. Bei manchen hat es erst gestartet, bei manchen steht der Start vielleicht noch bevor. Einige sind vielleicht noch zögerlich, aber es ist Gottes Plan für dein Leben. Du bist ein Tempel, eine Wohnung des Heiligen Geistes. Und es ist ein gutes Gebet, jeden Morgen zu beten. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, komm, wohne in mir und füll mich mehr. Wohne in mir und füll mich mehr. Das kann man schon mit 5 Jahren beten. Das kann man auch noch mit 95 beten. Und die Jahre dazwischen ohnehin. Komm, wohne in mir, füll mich mehr. Jesus kommt raus aus dieser Wüstenzeit verändert, krass verändert. Was ist geschehen in den 40 Tagen in der Wüste? Na klar, denken wir, er ist vom Teufel versucht worden und hat widerstanden. Richtig. Aber das ist nur das Störfeuer der eigentlichen Aktion. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dass der Teufel Jesus versucht, das hat mit anderen Dingen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass Jesus fastet und die Nähe des Vaters sucht. Und dass er auf Nahrung verzichtet, sich damit vom Irdischen löst, ist kein Zufall, dass der Satan hier angreift. Denn er weiß ganz genau, am besten stoppst du einen, wenn er anfängt mit seinem Dienst. Dann ist er noch verletzlich. Und zweitens weiß er genau, welche Kraft durch Fasten freigesetzt und aktiviert wird. Wenn geistliche Menschen anfangen zu fasten und das womöglich auch noch kooperativ in Gemeinschaft tun, das versetzt den Teufel richtig in Panik. Höchste Alarmbereitschaft. Denn er hat einen anderen Zeithorizont als wir und weiß schon genau, welche verheerenden Niederlagen in der Vergangenheit ihm das gemeinsame Fasten und Beten von Gläubigen zugefügt haben. Wenn er was fürchtet, dann das. Kirchengeschichte ist voll davon, was passiert ist, wo Leute zusammen gefastet und gebetet haben und was dann auf einmal passiert ist. Und meistens sehen wir hinterher nur noch das, was passiert ist, aber nicht, was es ausgelöst hat. Wir sehen nicht mehr, wer hat da eigentlich wie geheizt und Kohlen nachgelegt, dass die Sache richtig unter Dampf und in Kraft gekommen ist. Also Jesus fastet 40 Tage in der Wüste. Schon als er in diese Zeit hineingeht, ist er erfüllt vom Heiligen Geist, so steht's da. Und trotzdem ist etwas passiert, als er rauskommt aus der Wüste. Lukas 4, Vers 14 steht nämlich, also als er reingeht, steht da, erfüllt mit dem Heiligen Geist ging er rein. Und als er rauskommt, steht da, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Und bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Fasten trägt dazu bei, dass die Kraft Gottes freigesetzt wird. Warum? Der Vers steht in dieser leichten Veränderung. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es macht einen Unterschied. Und du kannst das spüren bei Menschen. Du kannst spüren, ob sie nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind. Du kannst spüren, ob sie erfüllt sind. Du kannst auch erleben, ob sie diese Kraft des Heiligen Geistes haben. Und dann gibt es auch noch unterschiedliche Mengen an Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht unfair. Denn diese Kraft steht zur Verfügung. Die Frage ist nur, ob sie in uns wirken kann. Also damit es noch einmal ganz deutlich wird, im Letzten geht es um dich. Wir sind berufen, größere Werke zu tun als Jesus. Das ist klar. Gott will das und er will dich mit seiner Kraft erfüllen und er will, dass sie durch dich wirkt in dieser Welt. Und Fasten und Beten ermöglichen dir einen ungehinderten Fluss des Heiligen Geistes. In solch einer Zeit, wenn gefastet und gebetet wird, dann wird sehr viel innerer Müll, der sich angesammelt hat, Ballast, Verstopfung, all das wird aufgelöst und rausgeschwemmt. Stell dir vor, das ist wie so Rohrreiniger, den du reinschüttest, wenn deine Spüle nicht mehr abläuft. Manchmal ist es geschickter, das Siphon unten abzumontieren, als immer Rohrreinigern. Aber so etwas bewirkt eine Fasten- und Gebetszeit. Das Rohr wird freigemacht, es kann frei fließen, wo es vorher nicht mehr richtig ging oder noch nie ging. Und manches passiert eben leider nur durch Fasten und Beten. Die Salbung nimmt zu, eine immer größere Kraft kann durch dich fließen. Der Unterschied zwischen Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und Erfülltsein von der Kraft des Heiligen Geistes wird besonders deutlich in Matthäus 17. Viele von euch kennen die Geschichte. Jesus ist mit seinen drei besonderen Spezies, Johannes, Jakobus und Petrus, auf dem Berg. Sie haben dort eine ganz besondere Gebetszeit. Die Wolke des Herrn kommt, Mose und Elia sprechen, die Gegenwart Gottes ist ganz intensiv. Der Rest vom Team, für YMAM gesprochen, ist weiter unten am Berg. Menschlich, aber auch geistlich weiter unten. Sie sind nicht mit auf dieser Höhe, auf dem Berg und der Begegnung Gottes. Und ihnen passiert etwas ganz anderes. Da kommt ein Vater mit seinem kranken Sohn. Der fällt immer hin, wirft sich ins Feuer, wirft sich ins Wasser. Wir heute würden vielleicht sagen, er hat Epilepsie oder so wird es vielleicht diagnostiziert werden. Also der Junge hat eine schlimme Probleme. Und dieser Vater kommt und bringt ihn zu den Jüngern und sagt, hey, bitte, betet für meinen Sohn, heilt meinen Sohn, dass er frei wird davon. Und die Jünger, die sind nicht wie wir. Die denken nicht, Hilfe, wie sollen wir jetzt dafür beten? Das können wir nicht, das weiß ich nicht. Habe ich kein Seminar zu besucht? Wo ist unser Pastor? Jesus ist nicht da. Die beten voll Zuvertrauen. Denn sie haben so Sachen ja schon erlebt. Wir lesen, wie Jesus sie ausgesandt hat. Zu 12 und die 72. Und wie sie losgezogen sind und Leute geheilt haben und Aussätzige reingemacht haben und Tote auferweckt haben. Das waren ja Leute, die hatten ja selbst schon intensive Sachen erlebt, wie Gottes Kraft durch sie fließt und wirkt. Also haben die auch voll Zutrauen für diesen Jungen gebetet. Das Problem ist, es klappt nicht. It doesn't work. Es funktioniert nicht. Er wird einfach nicht gesund. Das kann sehr frustrierend sein. Du betest und nichts passiert. Das steht aber in der Bibel. Es sollte passieren. Es hat in der Vergangenheit schon funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Was läuft schief? Bin ich falsch? Endlich kommt Jesus vom Berg runter. Oh, der Meister ist zurück. So ein Glück. Der Vater stürzt direkt auf Jesus zu und sagt, Jesus, mein Junge, bitte hilf ihm, bet für ihn. Deine Jünger konnten ihm nicht helfen. Danke, dass du es nochmal so klar ausgesprochen hast. Und was macht Jesus? Jesus betet. Er spricht zu dem Dämon, der in diesem Jungen wohnt. Und der Dämon verlässt den Jungen und der Junge ist geheilt. Das war eine deutliche Lektion für die Jünger. Jesus hat es doch noch ein bisschen besser drauf. Und sie fragen ihn hinterher, Jesus, warum konnten wir ihn nicht heilen? Was hat gehindert? Was war los? Warum können wir das nicht? Und Jesus gibt zwei Antworten. Er sagt erstens, wegen eures Kleinglaubens, weil ihr nur so einen kleinen Glauben hattet. Aua. Sagen wir ja, sind wir auch oft dabei? Herr, gib uns Glauben. Und das Zweite, was er dann sagt, ist, das ist nicht in allen alten Schriften überliefert, aber doch in der ganzen Reihe. Da steht, diese Art fährt nur durch Fasten und Beten aus. Er meint damit natürlich diese Art von Dämon, von Geist, von, also Dämon kann man auch immer setzen mit unreiner Geist. Die fährt nur aus durch Fasten und Beten. Wieso durch Fasten? Weil in uns ein Raum entsteht, wo der Heilige Geist wirken kann. Weil wir so seine Kraft annehmen können. Fasten ist nichts Angenehmes. Das will ich gar nicht beschönigen. Wer jemals gefastet hat, weiß, Essen ist schöner. Schmeckt besser. Es geht mir auch besser. Wie viel Zeit und Kraft haben wir investiert, um endlich so gut auszusehen? Und dann fasten. Es ist herausfordernd, es kostet uns was. Es geht aber nicht darum, Gott zu gefallen und zu beeindrucken, sagen, hey Herr, sieh mal, wie gut ich bin. Ich habe gefastet. Nein. Es geht auch nicht darum zu sagen, wenn ich faste, dann bewege ich etwas. Ich faste für ein ganz gewisses Anliegen. Womöglich bewege ich etwas, was Gott gar nicht will. Ich sage dir auch, das wird nicht funktionieren. Der Herr macht sowieso nur das, was er auch gut findet, wenn du betest und fastest. Es geht um dich beim Fasten. Es geht um deine Fähigkeit, empfangsbereit zu sein. Und beim Fasten, also das ist ja heute so etwas verschleiert, geht es tatsächlich um Nahrungsentzug. Ist auch schön, wenn du sagst, ich werde nur jede zweite Tag mein Handy benutzen. Es hilft nichts, außer dass du weniger Handy benutzt. Aber es geht beim Fasten biblisch einfach um Nahrungsentzug. Nur das verschafft uns diese Leichtigkeit unseres inneren Menschen, dass wir empfangsbereit werden für Gott. Nahrungsentzug meint nichts essen. Ja, du kannst was trinken. Nein, Starkbier gehört nicht dazu. Es meint, du kannst Wasser trinken. Wenn es dir schlecht geht oder du eingeschränkt bist, dann kannst du vielleicht einen verdünnten Saft trinken. Wenn du krank bist und nicht fasten darfst, kannst du dich vielleicht beschränken auf gekochtes Gemüse und Obst ohne Salz und sonst irgendetwas. Aber es meint schon, auf Essen zu verzichten. Und die allermeisten, es gibt Leute, die können das nicht, weil sie sind krank und dürfen das nicht. Das ist auch klar. Aber die allermeisten von uns können das. Man muss dafür nicht 18 Jahre alt sein. Es endet auch nicht mit 65. Tut mir leid, es gibt da keinen Seniorenausweis für. Die allermeisten von uns können das. Man kann etwa 70 Tage ohne Nahrung leben, wenn man sein Idealgewicht hat. Das heißt, ich kann es noch ein paar Tage länger. Und viele von euch auch. Es geht darum, uns auf Gott zu konzentrieren. Es schafft eine größere Leichtigkeit, Geistliches zu empfangen. Nicht ganz so, man kann sich das ein bisschen so vorstellen im Bild. Immer wenn der Magen voll ist, zieht er dich nach unten. Und du hängst fester mit deinen Füßen auf dieser Erde. Und wenn dein Magen leer ist, kannst du etwas mehr strecken. Und es wird etwas leichter, sich nach oben zum Herrn zu strecken und mehr von ihm zu empfangen. Da, wo sonst die ganze Verdauungsgeschichte den Raum einnimmt, hat auf einmal der Heilige Geist Platz. Also es funktioniert natürlich nicht wirklich so, aber Bilder helfen ja manchmal, es sich vorzustellen. Du öffnest damit die Schleusen des Himmels. Und was passiert, wenn du die Schleusen des Himmels öffnest? Nichts anderes, als dass Dinge, die längst vorbereitet waren für dich, in dein Leben hineinfließen können. Gott hat das längst schon geplant und vorbereitet. Das ist auf Abruf. Du musst nur den Hahn aufdrehen. Und das tust du, indem du fastest und betest. Und wir wollen gern diese Durchbrüche erleben. Amen. Ich möchte es gern erleben in meinem Leben, in meiner Familie, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Durchbrüche mit Gott. Dazu gehört leider Fasten. Ja. Nächste Woche werde ich den zweiten Teil der Predigt halten. Da wird es um einen Querschnitt durch die Bibel gehen. Altes Testament, Neues Testament, wo überall wer gefastet hat und was immer passiert ist dann. Wir werden Sachen hören aus der Kirchengeschichte, wo wer gefastet hat und was passiert ist. Und wir werden uns ganz praktisch damit befassen, wie geht es denn mit dem Fasten. Nächsten Sonntag. Ja, hinterher.